Wir stehen vor einer Wende der Geschichte und schaffen eine neue Form intelligenten Lebens. Die wichtigsten Entscheidungsträger der Zukunft werden künstliche Intelligenzen sein. Sie werden die neue Krone der Schöpfung. Das sagt Professor Dr. Jürgen Schmidhuber. Ich habe ihn im März auf einem sogenannten New Work Kongress in Hamburg gehört. Und ich muss sagen, ich bin bei seinem Vortrag, ich kannte ihn vorher gar nicht, fast wirklich vom Stuhl gefallen. Und ja, das zeigt, er ist übrigens einer der anerkanntesten Forscher für künstliche Intelligenz in Europa. Und er glaubt wirklich, ein anderer Satz lautet zum Beispiel, die künstliche Intelligenz wird weit über die Menschheit hinausgehen, dass das die Zukunft für uns ist und wir Menschen werden da nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dagegen hält der Philosoph Richard David Precht, künstliche Intelligenz muss immer dem Menschen dienen, aber es wird dazu führen, dass wir kaum mehr Arbeit haben. Unser Bildungssystem muss deshalb seinen Fokus total verschieben und dem Menschen helfen, einen Sinn im Leben zu finden, der nicht in der Arbeit liegt. Da habe ich so für mich gedacht, da sind wir Christen ja hoffentlich ganz fortschrittlich unterwegs, dass wir diesen Sinn schon gefunden haben, auch ohne Arbeit zu leben oder ein sinnvolles Leben ohne Arbeit führen zu können. Wenngleich ich der Meinung bin, dass Arbeit zum Leben dazugehört, so steht es ja auch in der Bibel und so, glaube ich, wird es auch sein, bis die Erde aufhört zu existieren. Aber ich bin mit diesen Statements beim Thema, wie sieht unser Next Business aus? Und damit meine ich nicht nur jetzt so das operative Geschäft, unsere operative Arbeitswelt, sondern auch ein Stück weit das Geschäftsmodell einer ganzen Gesellschaft. Wodurch wird unsere Arbeitswelt und Gesellschaft eigentlich geprägt? Wir sprechen dort immer viel von Megatrends oder lesen oder hören. Das sind ja Trends, die Einfluss nehmen auf unser Business, auf unsere Arbeit, aber auch auf uns selber. Und ich habe Ihnen mal so ein paar Megatrends mitgebracht. Die sind eigentlich jetzt schon nicht so mehr die Megatrends von morgen, sondern da sind wir eigentlich schon mittendrin. Individualisierung, Mobilität, Digitalisierung, Gesundheit und so weiter. Sie können das lesen. Und das alles nimmt Einfluss auf unsere Gesellschaft, damit aber auch auf die Unternehmen und auf die Mitarbeiter und die Führungskräfte in den Unternehmen. Und damit prägt es auch unsere Arbeit. Wenn man drei Trendgruppen unterscheidet, dann sind es einmal die wirtschaftlichen Entwicklungen unserer Welt, Globalisierung und Vernetzung, dann die technologischen Entwicklungen, von denen im Moment sehr viel die Rede ist, aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, der Wertewandel. Und ich möchte Ihnen in diesem Vortrag so drei Punkte rüberbringen und habe es so gegliedert, dass ich erstens so ein paar Impulse zum Next Business geben möchte, ohne das zu sehr zu vertiefen. Da kann man stundenlang drüber reden und es gibt unzähliges Material. Und ich denke, Sie werden da auch schon einiges gelesen und gehört haben. Deshalb will ich Sie damit auch nicht zu lange langweilen, aber so ein paar einzelne Impulse setzen. Das Zweite ist, mal ein neues Modell für Leistung und Erfolg aufzeigen. Ja, ich habe ein kleines Theoriemodell mitgebracht, aber ich habe gedacht, bei der Akademikon kann ich das auch bringen und es wird Sie nicht überfordern und hoffentlich auch nicht langweilen. Und dann noch konkrete Gestaltungsimpulse, wie ein werteorientiertes Next Business aussehen kann. Derzeit beschäftigt viele Menschen die Frage, was geschieht mit meinem Arbeitsplatz, wenn diese ganzen Roboter kommen, die auch teilweise ja schon da sind? Also werden die Roboter uns die Arbeit wegnehmen? Und da gibt es immer wieder so ein paar Schlagzeilen in der Presse. Die Hälfte der deutschen Arbeitsplätze fällt vielleicht weg. 8 Millionen Arbeitnehmer bis 2025. Oder jede 10. Stelle könnte wegen der Digitalisierung wegfallen. Ich finde diese Zahlenspiele immer etwas gefährlich, weil auf welchen Annahmen beruhen die? Und wenn man das auch mal so zusammenträgt, sind die Unterschiede auch sehr groß. Und es gibt auch Verfechter, die sagen, es werden überhaupt keine Arbeitsplätze wegfallen, beziehungsweise Arbeitsplätze werden ersetzt durch neue Arbeitsplätze. Das wird sich nur wandeln und das hat es in der Geschichte immer schon gegeben, wenn technologische Sprünge gemacht wurden, dass dann neue, ganz neue Jobs kreiert wurden und alle eigentlich am Ende mehr Arbeit hatten. Also von daher darf man gespannt sein. Nein, das war jetzt, dass es mehr Arbeit für alle gibt. Genau. Also man darf gespannt sein, wo sich das hin entwickelt. Aber ich war jetzt im März, habe ich auch einen Vortrag gehalten beim Deutschen Coaching-Verband. Es gibt ja insgesamt 8 oder 10 Verbände, insofern gibt es da nicht einen. Und da war ein Unternehmer, der hatte den Eröffnungsvortrag. Und das war schon faszinierend. Der hat wirklich so ganz konkret berichtet, wie das Thema Digitalisierung bei Ihnen im rasanten Tempo vorwärts geht. Ein deutscher Maschinenbauer, ein Hidden Champion, so nennt man die, die irgendwo Weltmarktführer sind, die aber man meistens gar nicht kennt vom Namen. Ich kannte diese Firma, zwar irgendwo habe ich die schon mal gehört, aber nicht näher. Wirklich auf der ganzen Welt unterwegs und wie die jetzt da ihre Werke umstrukturieren, mit immer weniger Menschen ganze Hallen und Maschinenparks steuern können. Er hat uns dann wirklich gezeigt, wie Maschinen auf aller Welt digital gewartet werden. Und selbst wenn man mal einen Techniker braucht, dann kann das ein ganz einfacher Hilfsarbeiter sein. Der setzt dann so eine Brille auf und kriegt dann auf seine Brille die Anweisung dann in Real-Time aufgezeigt, was er jetzt tun muss, welche Handgriffe, welche Hebel er bedienen muss. Er muss das also nicht mehr selber wissen, sondern er kriegt das alles genau vorgegeben und kriegt dann auch noch eine Bestätigung, ob das, was er gemacht hat, richtig war oder nicht. Also das ist schon atemberaubend. Da wird einem schon schwindlig. Ein weiteres Thema, was sicher unser Next Business prägt oder auch schon geprägt hat, das Verhältnis von Real zu Finanzkapital hat sich total verschoben. Das ist etwas, was wir vielleicht weniger lesen und mitbekommen als jetzt so dieses Thema Digitalisierung, was ja auch in den Medien ein ziemlicher Hype ist. 1970 war das noch ausgeglichen. Aber ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen eine interessante Statistik gelesen. Es ist ja immer schwierig, solche Dinge genau zu messen. Deshalb sind es natürlich auch ein Stück Schätzgrößen. Man nimmt etwa an, dass es 200 Billionen Geld-, Aktien- und Goldvermögen gibt und nochmal etwa 200 Billionen Immobilienvermögen. Also zusammen 400 Billionen reales Vermögen. Und demgegenüber stehen über 1 Billiarde bis zu 1,6 Milliarden, weil das hängt immer vom Tageskurs ab, an Derivaten gegenüber. Derivate, das sind künstliche Finanzinstrumente, die letztendlich auf Wetten beruhen. Ich bin da nicht so tief in dieser Materie drin, obwohl ich jahrelang mal in der Finanzwirtschaft gearbeitet habe. Aber es gibt nicht wenige, auch Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, das ist kein gesundes Verhältnis. Und wir müssen damit rechnen, dass auch ein nächster Finanzcrash oder eine Krise auch dadurch wieder ausgelöst werden kann. Ein dritter Punkt oder ein dritter Aspekt ist Dynexity. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Hajo Rickmann kennt, der ist ja auch Christ gewesen leider, weil er viel zu früh gestorben ist. Er hat diesen Begriff schon Ende der 90er Jahre geprägt und der setzt sich zusammen aus Dynamik und Komplexität. Und er sagt, unsere Welt steuert darauf zu, dass alles komplexer wird und immer dynamischer. Und deshalb hat er diese Wortschöpfung gebildet, Dynexity, die auch eine Zeit lang recht populär war, jetzt eher wieder so ein bisschen nicht so im Trend ist. Aber ich finde es ein ganz gutes Wort, was beschreibt, wie wir uns vielleicht auch manchmal fühlen. Und wenn ich so dieses Bild mir anschaue, dann geht es mir manchmal tatsächlich so, dass man da steht und in wirklich komplexen Zusammenhängen sich fragt, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Und bei manchen Themenstellungen, die uns so begegnen, hat man wirklich Mühe zu verstehen, was sind hier eigentlich die weiteren Ursache-Wirkungszusammenhänge. Oder kann jemand von Ihnen wirklich erklären, wie diese große Finanzkrise 2008 wirklich gekommen ist, wie da die Zusammenhänge waren? Es hat ja angefangen mit einer Bank, die pleite ging und plötzlich ging ein weltweites Beben über die Welt. Und ja, das ist nicht einfach nachzuvollziehen. Und wir haben ja heute noch an den Folgen zu tragen. Ja, diese drei Aspekte mal, die so ein Stück zeigen sollen, was ja, die Fragen, aber auch die Herausforderungen ja, unserer Geschäftswelt sind. Und bevor ich weitermache, würde mich mal interessieren, so, damit ich mal so einen Eindruck habe aus dem Publikum, wer von Ihnen arbeitet in einer privaten oder in der Privatwirtschaft, wenn man es mal so global nennen darf? Einfach mal Finger hoch, damit ich überhaupt zu den richtigen Leuten spreche. Das sind schon eine ganze Menge. Aber keine Sorge, nicht nur die in der Privatwirtschaft sind, sondern es betrifft natürlich alle, die in irgendwelchen Organisationen arbeiten. Auch die haben ja mit den Themen zu tun. Wer von Ihnen ist in einer Leitungsposition oder Führungskraft, egal ob es in der Privatwirtschaft oder auch im öffentlichen Sektor? Einmal Finger hoch. Ah, okay, gut. Da bin ich nicht ganz falsch hier. Ja, wie lauten die Antworten der Unternehmen, der Organisation? Wie reagieren die auf diese Herausforderungen? Und ich habe Ihnen hier mal so eine Wortwolke mitgebracht, weil die Ihnen ganz gut ausdrückt, was da so Trendbegriffe unter anderem sind, obwohl da auch schon nicht mehr alle drin sind, die gerade so en vogue sind. Also New Work und Agilität sind zum Beispiel die bekanntesten Schlagworte im Moment in dieser Next Business Welt. Was so viel bedeutet, und da stecken hinten dran natürlich gewisse Anforderungen. Alle sollen beweglich sein, alle sollen sich vernetzen, man soll sich stärker selbst organisieren, kreativ und innovativ denken, mutig und selbstbestimmt handeln, aber natürlich immer, das setze ich in Klammern, zum Wohle der Organisation natürlich. Und solche Worte wie Crowdsourcing, Design Thinking, Open Innovation, Collaboration, Entrepreneurship sind derzeit die Mantras in der Wirtschaft. Und manchmal frage ich mich, wie sieht das eigentlich bei den Menschen aus? Passen wir da so ohne weiteres rein? Können wir so auf den Knopf drücken und sind alle agil? Gestern waren wir noch nicht agil, heute sind wir agil. Das sind die Fragen, die auch teilweise die Unternehmen sehr beschäftigen, die uns als Unternehmensberatung in diesem Segment oder in diesem Teilsegment im Moment auch ganz gute Aufträge bescheren, weil ja, dann gehen die technischen Entwicklungen weiter und man will sich umstrukturieren, man will flache Hierarchien einführen. Und dann merkt man auf einmal, oh, die Menschen kommen da vielleicht nicht so mit oder sie wollen nicht oder es gibt Widerstände. Und wie kriegen wir das hin? Und dann ruft man halt mal einen Berater und fragt, kannst du uns helfen? Ganz so einfach ist nicht, aber natürlich haben wir schon mit diesen Fragen zu tun. Vor ein paar Wochen habe ich eine auch ganz jung erschienene Studie gelesen mit dem schönen Titel Next Germany. Also auch das ist so ein Modewort, alles muss Next sein. Ja? Also Next Business, Next Germany. Wir müssen jetzt auch inzwischen, wir haben ja jahrelang machen wir Leadership-Themen, wir haben das jetzt letztes Jahr auch in Next Leadership umbenannt. Ja, man muss natürlich ein bisschen mit der Zeit gehen und dann wird es gleich wieder attraktiver. Ja? Also Sie verstehen schon, ich nehme das schon ein bisschen aufs Korn, das ist auch teilweise alter Wein in neuen Schläuchen, aber natürlich auch ein paar Dinge, die sich tatsächlich ändern. Aber Next ist schon, kommt immer gut an, ja? Also wenn man da mit den Unternehmen spricht. Aber diese Studie mit dem Titel Next Germany, die hat herausgefunden, und das finde ich interessant, dass im Moment in Deutschland es zwei Wertewelten gibt. Und die sind so getrennt voneinander, die können sich nicht verstehen und wollen sich nicht verstehen. Und die eine Seite, das sind Menschen, es ist natürlich sehr geclustert, aber das sind Menschen, die haben Lust auf Veränderung, die sehen die Chancen in all diesen Entwicklungen, die lieben die Abwechslung, die lieben auch dieses Ungewisse, was da jetzt so kommt, das ist für sie abenteuerlich, die streben nach Leistung und nach Anerkennung, sie wollen die Zukunft aktiv gestalten, sie suchen auch nach dem Freiraum, sie wollen Reformen, sie wollen, dass möglichst Politik und Staat da auch noch nachziehen und auch beweglicher und agiler werden. Also das ist so die eine Seite, so mit drei Stichworten bezeichnet, Individualität, Initiative und die Suche nach Identität. Und dann gibt es die zweite Seite, das sind die anderen Menschen, die haben Sehnsucht nach Sicherheit. Die wollen Stabilität, die wollen Werte, die unterstützen Solidarität, Sie sind auch gemeinwohlorientiert und weniger leistungsorientiert. Hier sind die Stichworte Solidarität, Stabilität, Sinn. Und beide Gruppen werfen sich einander Egoismus vor und dass sie auf Kosten der Gesellschaft leben. Das ist interessant. Und vielleicht ist ja jetzt so unser frommer Reflex, dass wir diese zweite Gruppe etwas sympathischer finden, weil Solidarität und Gemeinwohl ist ja auch christlicher als Individualität. Aber halten wir das mal noch einen Moment zurück. Interessant ist allerdings, dass die Autoren darauf verweisen, dass diese Spaltung durch die Gesellschaft am besten durch die Arbeitswelt überwunden werden kann. Und zwar gerade durch diese New Work-Debatte. Denn auf der einen Seite stehen neben diesem ganzen Initiative, Ideen, Flexibilität, Selbstverantwortung, all das, was diese erste Gruppe auch ein Stück eher annehmen kann, sie begeistert, sie herausfordert, stehen diese ganzen Co-Begriffe, die im Moment auch sehr populär ist. Co-Working, Collaboration, Co-Creation oder ganz einfach deutsch Kooperation. Kooperation ist ganz hoch im Kurs. Das neueste Buch von Reinhard Sprenger, Radikal Digital, hat eigentlich weniger im Inhalt dann mit Digitalisierung zu tun. Es hat damit zu tun, aber eher im Sinne, wie reagieren wir Menschen drauf, sehr empfehlenswert übrigens. Und er widmet ein Drittel des Buches dem Thema Kooperation. Und er sagt, nur mit Kooperation kommen wir weiter. Und all diese individuellen Leistungsvergütungen, Bonisysteme, Zielsysteme, Budgets für einzelne Abteilungen, muss man alles abschaffen. Und das ist in der Tat ein Trend. Und das geht sogar so weit, dass man sich mit seinen Konkurrenten und Mitbewerbern zusammentun soll, um gemeinsam stärker zu sein oder zu schauen, wo man noch an einzelnen Stellen Synergien schaffen kann. Und das ist also die Chance, dass sich diese Spaltung überwinden lässt, weil einerseits braucht man das Zusammenwirken und zum anderen aber auch diese Initiative, diese Selbstverantwortung für sich selber. Die Frage ist also, ob ein starkes, selbstbewusstes, selbstverantwortliches Ich im Einsatz für das Wir nicht das ist, was wir in Zukunft verstärkt brauchen. Damit komme ich zum zweiten Punkt und möchte Ihnen ein kleines Modell vorstellen, weil wir uns mal anschauen wollen, was eigentlich uns als Person ausmacht und wie auch das Thema Leistung überhaupt zustande kommt und wie Leistung ja nicht im luftleeren Raum steht, sondern auch wiederum einen Bezug hat in unserem Umfeld oder wenn wir jetzt in Organisationen oder Unternehmen arbeiten, von dieser Seite her. Schauen wir also mal, was ein Mensch braucht, um Leistung zu verbringen. Das erste sind seine Talente. Und wir Christen sprechen ja gerne von Gaben und das meint das auch genau. Also das ist das, was uns mitgegeben ist, was wir wirklich von Geburt an haben. Die Nichtfrommen sagen ja, was uns genetisch mitgegeben ist. Ich sage natürlich gerne, was Gott mir geschenkt hat. Aber es ist das Gleiche, das sind die Talente, das ist die Basis. Und es ist eigentlich gut zu wissen, was ich eigentlich für Talente habe. Ich weiß nicht, ob Sie sich mit Ihren Talenten auseinandergesetzt haben, aber ich komme darauf später zurück. Das nächste sind die Werte. Werte wird sehr verschieden differenziert. Ich mache es mal einfach. Das ist das, was uns wertvoll ist. Und was für uns Bedeutung hat. Das ist recht tief in uns verankert und ändert sich nicht so schnell von heute auf morgen, aber das ist eher geprägt natürlich durch unsere frühe Sozialisation. Das haben wir nicht von Geburt an. Aber es wird früh geprägt und auch häufig recht fest geprägt. Kann sich natürlich im Laufe des Lebens ändern, aber ist recht stabil. Dann kommen die Einstellungen. Einstellungen sind Ansichten, Überzeugungen und ja, die sind etwas beweglicher als Worte. Auch wenn man eine Einstellung auch nicht gleich von heute auf morgen ändert, aber wenn man da in Diskussionen ist, was liest, gute Argumente hört, dann ist man doch eher mal bereit, vielleicht das eine oder andere an Einstellung zu verändern. Dann verfügen wir im Laufe des Lebens immer mehr über Wissen. Hoffe ich jedenfalls. Also alles, was an Fakten, Regeln, Theorien da ist, können wir in unserem Gehirn speichern. Und unser Gehirn ist ein sehr großartiges Organ, was sehr viel speichern kann, mehr als wir bewusst wissen. Und manches können wir natürlich auch wieder abrufen. Und dann kommt die Erfahrung. Die Erfahrung ist auch eine Art von Wissen, aber das ist das Wissen, was auf Erfahrung beruht, auf Erlebnis, das ist intuitiv. Das sind Muster, die wir dann abrufen können. Und all das prägt dann unser Verhalten. Das Verhalten ist das, was dann von uns sichtbar ist, wie wir nämlich in bestimmten Situationen handeln. Das, was andere auch an uns wahrnehmen können. Und darunter sind all diese anderen Punkte, die dieses Verhalten prägen und ausmachen. Und manchmal fragt man sich ja, wenn man so mit Menschen zusammen ist, warum verhält er sich jetzt so? Und das hat natürlich was mit den darunter liegenden Themen zu tun. Und deshalb kann es auch manchmal zu recht irrationalen Verhalten kommen. Aber gut, was ist rational, was ist irrational? Da gibt es ja auch nicht in dem Sinn Maßstab. Es gibt so einen schönen Buchtitel, Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und das sagt ja auch etwas über die Relativität. Und dann, wenn dieses Verhalten nicht nur zufällig oder reflexhaft auftaucht, sondern bewusst und steuerbar ist, dann sprechen wir von Kompetenzen. Kompetenzen sind wiederholbar, abrufbare Verhaltensweisen. Die können irgendwann sogar unbewusst sein. Also wenn ich ans Autofahren denke, dann habe ich das irgendwann mal gelernt und musste dann immer sehr bewusst, wenn ich einen Gang gewechselt habe, dann Kupplung treten, Gang schalten. Und irgendwann macht man das natürlich unbewusst und trotzdem ist es eine Kompetenz. Aber es ist ein wiederholbares Verhalten, also das kann ich jederzeit abrufen. Ja, und dann entsteht Leistung, wenn ich diese Kompetenzen also bewusst einsetze und eine Leistung vollbringe. Wichtig noch, ohne das geht es nicht, ich brauche noch Motive, um zu handeln. Motive sind die Orientierung, auf die ich mich ausrichte, das, was erstrebenswert ist, das ist so der Richtungspfeil meines Handelns. Und dann mache ich mir Erwartungen, inwieweit auch Handeln erfolgreich ist. Also ich kann all das besitzen, ich kann der tollste, kompetenteste Mensch sein, wenn ich glaube, dass etwas nicht für mich nutzbringend ist oder wenn vielleicht ein Handeln schädlich ist oder ich dadurch Schmerzen habe, kann es sein, dass ich das unterlasse, also gar nicht die Leistung entsteht. Also insofern ist Erwartung, Motive sind ganz wichtige Faktoren, die man zusammengenommen auch als Motivation bezeichnet. Motivation ist ja auch so ein Schlagwort, aber es ist ein bisschen komplexer, was eigentlich hinter Motivation steht. Hinter Motivation sind einmal die Motive, aber dann auch die Erwartungen, die werden häufig vergessen, die ein Mensch sich macht, wenn er vor einem Handeln steht. Ja, und Leistung ist das Ergebnis unserer Arbeit, ist ja auch eine physikalische Formel, kann man gut definieren. Arbeit oder Energie durch Zeit, das ist die Leistung. Und wenn alle diese Faktoren stimmig sind, dann können wir von Identität sprechen. Identität heißt, ich bin mit mir eins, ich stimme mit mir überein. Das heißt, ich kenne meine Gaben, ich bin mir meiner Werte bewusst, ich weiß, was ich weiß oder auch nicht weiß, ich kann meine Erfahrungen nutzen und einsetzen, ich kann auch auf meine Erfahrung bauen, ich zeige ein authentisches Verhalten. Authentizität ist ja auch so ein Wort, was wir ja sehr positiv hören. Wenn ich natürlich 100% authentisch bin, kann das auch mal schwierig für die anderen werden, weil es ja heißt, ich bringe das, was in mir wirklich ist, alles nach außen, dann bin ich 100% authentisch. Insofern hat mal ein Kommunikationsprofessor gesagt, ein gutes Verhalten ist eine gute Balance zwischen Authentizität und Stimmigkeit. Also es muss auch zu einer Situation passen. Aber wenn das stimmt, so dieses Stimmige und Authentische, dann bin ich auch hier, dann stimme ich mit dem, was meine Werte, Einstellung, Wissen, Erfahrung sind, überein. Und ich nutze meine Kompetenzen, um Leistung zu erbringen, um damit natürlich auch am Ende des Tages meinen Lebensunterhalt zu verdienen oder im Ehrenamt meine Dinge zu tun, also wo wir so unterwegs sind. Und natürlich brauchen wir realistische Erwartungen und lautere Motive. Das Wort lauter kennt ja heute kaum einer mehr. In der Bibel, in manchen Bibelübersetzungen kommt es noch vor. Also lautere Motive, so das Trachten meines Herzens, das drückt das aus. Und dann stimme ich mit mir überein. Wir hören das Wort Selbstbewusstsein vielleicht etwas kritisch, weil wir damit häufig auch Selbstsicherheit mit hineinnehmen. Aber Selbstbewusstsein als Wort heißt ja erstmal, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Und ich persönlich sehe darin jetzt nichts Kritisches, sondern ich finde das gut, wenn Menschen sich ihrer selbst bewusst sind. Und das, was jetzt hier in diesem Modell so drinsteckt, da sind ja noch viel mehr Faktoren, kann man ja da benennen, aber es ist ja nur auch ein Modell, wenn ich mir darüber im Klaren bin und da auch in mein Handeln in Übereinstimmung bringe. Und es ist immer wieder bewegend, aber manchmal auch erschreckend. Wir beraten ja auch Menschen in beruflichen Orientierungsphasen. Und die Gruppe der 40- bis 50-Jährigen, die eine solche Beratung aufsuchen, die nimmt stark zu. Also das scheint so zu sein, dann so nochmal vor den nächsten 20, 30 Berufsjahren nochmal eine Standortbestimmung zu machen. Bin ich da eigentlich richtig unterwegs? Und dann treffe ich schon manchmal auf Leute, die dann so sagen, ja, ich habe so 15, 20 Jahre vorher eigentlich etwas gemacht, was mir überhaupt keine Freude bereitet und wo ich das Gefühl habe, das geht völlig an meinen Gaben vorbei. Ja, da machen wir so eine Analyse. Also wir können das alles, was hier in diesem Modell ist, auch durch verschiedene Verfahren dann checken, testen, diagnostizieren. Und dann gibt es so einen Talentkompass oder Potenzialkompass. Und dann sind manche bestätigt, weil sie das innerlich schon gespürt haben, weil nicht immer ist es dann die große Überraschung, aber manche Dinge sind auch neu. Und dann ist es schön zu sehen, wenn jemand wieder eine klare Orientierung hat, oh ja, da habe ich vielleicht bisher nur den Mut nicht gehabt. Ich habe immer gespürt, dass ich da was kann oder eigentlich es mich hindrängt, aber ich habe es mich nicht getraut. Und glücklicherweise ist das auch etwas, was Unternehmen immer mehr erkennen, dass ihre Mitarbeiter nicht irgendwo auf Stellen gesetzt werden, sondern dass man mit ihnen an diesen Themen arbeitet und auch das Ziel hat, sie dort einzusetzen, wo sie nicht nur für das Unternehmen am nutzbringendsten sind, sondern auch, wo es für sie am meisten Entfaltungspotenzial gibt. Wenn das zusammenkommt, ist das natürlich die ideale Kombination. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Wenn diese Leistung jetzt da ist, dann ist sie ja nicht im luftleeren Raum, sondern trifft auf ein Umfeld oder die etwas systemtheoretisch sich auskennen, auf ein sogenanntes System oder das Unternehmen oder die Organisation, in der man tätig ist. Denn Leistung muss ja auch bemerkt werden, wird wahrgenommen, erzeugt dann eine Wirkung. Also Wahrnehmung ist ja erstmal neutral. Ich nehme eine Leistung wahr, ich registriere sie. Und die Wirkung ist dann die Emotion, die damit verbunden wird. Wir sind vielleicht über bestimmte Leistungen erstaunt. Wir freuen uns, vielleicht auch verärgert. Auf jeden Fall sind das die Emotionen. Und wir Menschen, wir sind immer ganz schnell dabei, Leistung zu bewerten. Das ist so der nächste Schritt. Wenn man so die Emotion ist immer schneller als das Kognitive. Aber dann bewerten wir auch Leistung in gut oder schlecht oder außerordentlich oder für die Schwaben nicht schlecht. Und wenn Leistung Anerkennung findet, dann kann man von Erfolg sprechen. Wobei Erfolg ganz schwer zu definieren ist. Haben Sie das mal probiert? 2002 gab es eine sehr interessante Veröffentlichung zweier Wissenschaftler, war wirklich mit so einem Titel, so ein wissenschaftliches Paper. Trotz eklatanter Erfolglosigkeit ist die Erfolgsfaktorenforschung weiter auf Erfolgskurs. Also ein interessantes Papier, was tatsächlich dieses Dilemma beschreibt, dass man Erfolg an sich wissenschaftlich nicht definieren kann, aber Erfolgsfaktoren kann man schon herausfinden. Und über Jahre ist es gelungen, vielleicht ein paar Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Aber auch das ist natürlich sehr strittig. Also insofern ein schwieriges Thema. Erfolg spüren wir auch, ist auf jeden Fall flüchtig. Ist nicht greifbar, ist schwer messbar. Und natürlich hängt, ob etwas als Erfolg gewertet, auch ab von Dingen, die natürlich in so einem System auch wichtig sind. Darf ich überhaupt das tun? Ist es überhaupt erlaubt? Ja, das Dürfen ist ein wichtiges Thema, gerade in Organisationen. Wie viele Mitarbeiter könnten vielleicht viel mehr, wenn sie dürften? Das muss ich immer den Managern sagen. Ja? Wenn die immer große Pläne haben, dann frage ich manchmal am Ende, dürfen die das auch? Dann sind sie erst einmal ganz irritiert, aber dann merken sie, okay, ja, das ist schon eine berechtigte Frage, weil wir vielleicht immer ganz viel wollen, aber dann gibt es doch so viele Regeln, Einschränkungen, Kontrollmechanismen, die Leute wieder sehr, sehr einengen. Und insofern gehört diese Frage da auch immer mit dazu. Zum anderen auch, was ist der Anspruch und was sind die Anforderungen? Ich weiß nicht, wer im Kollegenkreis oder in der Familie mit Perfektionisten zu tun hat. Da ist es manchmal ganz schwierig, dann Erfolg zu erzielen, weil die Ansprüche sehr hoch gehängt werden. Und ich mache selber die Erfahrung, insofern sieht man daran, dass Erfolg relativ ist. Meine Frau zum Beispiel ist ja schon eine Perfektionistin und das macht mir manchmal ein bisschen Mühe, obwohl ich da ja gar nicht so weit weg bin. Und so eine Begebenheit war ganz interessant. Wir machen mit unserem Team immer zweimal im Jahr so eine Teamentwicklung, wo wir auch rausgehen und dann schauen wir auch an, so wie geht es uns, wie arbeiten wir zusammen, was können wir verbessern. Und da ist auch mal Feedback sehr wichtig. Und ich habe dann auch mal irgendwann gesagt, so, was würdet ihr dann zu eurem Chef sagen, wenn ihr so in der Küche sitzt, der ist nicht dabei. Und ihr dürft ruhig diese harten Worte sagen, die man dann natürlich vor dem anderen nicht sagt. Und dann kamen so ein paar schüchterne Sätze wie, naja, schon etwas pedantisch, ordnungsliebend, pingelig, perfektionistisch. Ich war erstmal erleichtert, dass nicht noch schlimmere Dinge kamen. Und ich bin abends ganz stolz zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, weißt du, was mein Team gesagt hat? Ich bin perfektionistisch, pingelig, ordnungsliebend und so weiter. Ihre Reaktion, das kann nicht sein. Du bist doch chaotisch und ich erlebe das nicht so. Also man sieht, wie das relativ ist. Ja? Also von daher, ich habe mich jetzt angefreundet mit meiner Identität, dass ich ein perfektionistischer, kreativer Chaot bin. Ja, die Krone von Erfolg ist natürlich, deshalb, ich habe ja gesagt, Erfolg ist etwas flüchtig und wenig auch am Ende Selbstzweck, weil es ist schnell wieder weg. Und dann muss schon die nächste Leistung wieder erbracht werden, damit wir wieder dieses Erfolgsgefühl haben. Was nachhaltiger ist, wenn Erfolg auch einen Sinn ergibt. Und das ist eigentlich die Krone von Erfolg. Wenn Leistung und Erfolg einen Sinn ergeben. Und zwar möglichst einen, der über mich als Person hinausgeht. In der Bibel gibt es einen schönen Begriff dafür, das ist die Frucht. Ja, also wenn wir etwas tun, wenn wir säen, wenn wir ernten, dann ist diese Frucht etwas, was auch in der Regel nicht nur für uns dann da ist, sondern auch für andere. Und in der Unternehmenswelt nennt man das heute neudenglisch Purpose. Also der Ziel, der Zweck, die Absicht, der Sinn eines Unternehmens im Kontext der Welt. Und die Frage finde ich in der heutigen Zeit sehr interessant, weil die wieder neu gestellt wird und sogar auch über den Sinn des Unternehmens, was jetzt das Kerngeschäft angeht, weit hinausgeht. Nämlich, was ist unser Beitrag zum Gemeinwohl? Nach einer Studie, die jetzt im März 2018 im Harvard Business Manager veröffentlicht wurde, wo auch ein deutscher Wissenschaftler aus Leipzig mitgewirkt hat, sind Organisationen nur dann erfolgreich agil, also es geht um Agilität, weil viele Unternehmen fragen sich im Moment, wie werden wir ein agiles Unternehmen? Und nach einer Studie der Universität St. Gallen scheitern die meisten im Moment noch dabei. Sie führen zwar ganz viel ein, aber es sind mehr Unternehmen nicht erfolgreich als Unternehmen erfolgreich. Ja? Und deshalb ist diese Studie ganz interessant. Unternehmen sind nur dann erfolgreich agil, wenn sie einen gesellschaftlich verankerten Sinn bieten, der das Gemeinwohl fördert. Und das fand ich interessant. Und es kam halt raus, dass gerade diese neuen Tugenden, die man von den Mitarbeitern fordert, wie Freiheit, Verantwortung, Selbststeuerung, nur dann wirklich gelebt werden, wenn eine höhere Identifizierung oder eine Identifizierung mit einem höheren Sinn ermöglicht wird. Weil dann wird die intrinsische Motivation, also die Motivation, die von innen kommt und nicht von außen, durch Belohnung und Bestrafung insbesondere aktiviert. Und nur dann kann eine Organisation agil erfolgreich sein. Das wäre doch klasse, wenn Unternehmen sich tatsächlich darauf besinnen, was ist nicht nur unser Zweck im Sinne des Shareholder Values, wie man das so schön nennt, Geld zu verdienen für unsere Anteilseigner, sondern was ist der Sinn, was ist das, was wir dem Gemeinwohl zurückgeben können. Und daher, wenn man so das Modell nochmal im Gesamten betrachtet, ist es auch wichtig, dass hier immer wieder zwischen Person und Unternehmen Austauschprozesse stattfinden. Dass das Unternehmen neu fragt, was erwarten eigentlich die Mitarbeiter? Ist der Sinn für sie klar? Wir haben jetzt auch ein Unternehmen begleitet, die haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, ganz besonders unter diesem Aspekt Sinn und Werte und waren ganz erschrocken, jedenfalls das Top-Management, dass die Mitarbeiter den höheren Sinn oder das Gemeinwohlorientierte bei dem Unternehmen wenig sehen. Für sie ist das meistens relativ klar. Aber sie sind ja auch sehr außenorientiert. Sie sind natürlich da nochmal ganz anders mit dem System, was dann in dem Umfeld kommt, vernetzt. Aber die Mitarbeiter kriegen das manchmal gar nicht mit. Insofern ist es wichtig, das auch zu transportieren, zu diskutieren oder vielleicht auch manchmal gemeinsam neu auszurichten. Insofern sind mal abgeleitet von diesem Modell, sehe ich hier so drei Anker für uns. Das Thema ist ja verankert. Wer bin ich? Was kann ich tun? Wofür bin ich? Oder noch besser gefragt, für was bin ich gemeint worden? Wenn wir das mal uns geistlich anschauen, dann ist das die Frage, wer bin ich vor Gott? Was ist mein Auftrag? Und was kann ich konkret tun? Das Schöne bei Gott ist ja, dass hier die Reihenfolge ein wenig anders ist als in der Welt. Zuerst bin ich vor Gott. Ich bin ein gefallener Mensch natürlich, aber Jesus Christus ist für mich gestorben und ich darf um Vergebung bitten, ich darf Buße tun. Und dann nimmt er mich erstmal so an. Ich muss also keine Leistung erbringen. Das heißt, ich bin vor Gott als Christ komplett gerecht gesprochen. So sagt es jedenfalls die Bibel. Mit weißen Kleidern angetan ist so ein Bild. Und dann kommt erst die Ableitung, was kann ich daraus jetzt tun, wenn ich diesen Zustand habe. In der Welt ist es ja anders. Ich muss immer erst Leistung bringen. Dann muss ich hoffen, dass diese Leistung auch als Erfolg anerkannt wird. Und dann kann ich sagen, okay, das hat jetzt einen Sinn gehabt. Aber hier kommt der Sinn zuerst. Ich bin geliebt, ich bin angenommen und ich darf gerecht vor Gott stehen. Und jetzt darf ich losgehen und was tun. Ich hoffe, Sie kennen alle Ihren Auftrag als Christ. Es gibt ja so einen Universalauftrag für uns Christen. Natürlich gibt es dann noch individuelle und spezifische Berufung. Aber der Universalauftrag steht in 2. Korinther 5, Vers 19 folgende. Und das finde ich sehr stark ausgedrückt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt in der Welt und sollen seine Botschaft verkündigen. Also seine Stellvertreter und sollen Versöhner sein. Also das ist unser Auftrag, mit dem wir unterwegs sind. Auch unterwegs in unserer Businesswelt und dort ja, mit unserem Glauben Akzente setzen und ja, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Kommen wir nochmal Zur Organisation zurück. Ich habe noch mal eine andere Darstellung gewählt, die jetzt etwas einfacher ist. Person, Organisation, links und rechts. Es geht mir um dieses mittlere Thema. Wenn hier Leistung der Menschen und dieser sogenannte Sinn oder Purpose der Unternehmen zusammenpasst, dann ist Erfolg möglich. Und dieser Erfolg leistet einen Beitrag, wobei hier der Beitrag gemeint ist, der eben auch über das Unternehmen hinausreicht. Dann entsteht auch Identifikation und so kann ein Schwungrad entstehen, das sich dann wirklich positiv auf die Arbeit auswirkt und dann wirklich agile Organisation ermöglicht. So funktioniert Next Business. Und wir Christen können das vorleben. Wir können das mit hineinnehmen, wir können das gestalten. Wir können das natürlich auch in unseren christlichen Organisationen, in unserem ehrenamtlichen Engagements auch natürlich tun. Eine Professorin von der Stanford University, nicht weit vom Silicon Valley, wo ja deutsche Wirtschaftsmanager derzeit in Scharen hinpilgern, um die Wunder der Digitalisierung zu betrachten, die hat jetzt einen Kongress in Deutschland im April eröffnet mit den Worten: Digitalisierung ist für uns inzwischen ein alter Hut. Wenn ein Professor an unserer Universität seinen Kurs voll haben will, dann muss er Worte wie Beziehung oder Persönlichkeit in den Kurstitel schreiben. Das ist interessant. Und wir hängen ja manchmal in Europa so ein bisschen hinterher, nicht in allem, aber in manchem. Und ich bin gespannt, was da so in diesem Kontext auf uns zukommt. Vielleicht ist das so die Erkenntnis, die man dort hat, wo man in der Digitalisierung tatsächlich schon weiter ist, dass irgendwas fehlt, dass irgendwas arm wird. Die Beziehungsarmut nimmt zu, die Einsamkeit. Manfred Spitzer hat gerade ein neues Buch geschrieben, Einsamkeit. Und er zeigt auf, dass das die neue Volkskrankheit ist. In einem anderen Seminar habe ich jetzt gerade gehört, dass 80% aller Krankheiten im Grunde auf Stress zurückzuführen sind. Damit ist nicht unbedingt Stress gemeint, weil man zu viel Arbeit hat, sondern es kann eben auch gerade dieser Stress sein, dass man nicht in Übereinstimmung mit sich selber lebt, dass die Identität fehlt, aber auch der Sinn. Und das kann auch Stress auslösen. Insofern sind die Entwicklungsthemen der Zukunft gar nicht mehr so sehr die Skills, sondern man spricht heute von Mindset-Faktoren. Dazu gehören Persönlichkeit und Selbstreflexion, Beziehungskompetenz, Lernfähigkeit und Kultur prägen und entwickeln. Und ich glaube, dass wir Christen da einen richtig guten Beitrag zu leisten können. Weil ich hoffe ja, dass wir im Bereich Persönlichkeit und Selbstreflexion ganz weit vorne sind. Also als Christ habe ich jedenfalls den Anspruch, mich immer wieder selber zu hinterfragen, auch weil ich ja einen Maßstab habe, an dem ich das abprüfen kann. Wenn man diesen ja nicht hat, wird es immer ein bisschen schwierig mit der Selbstreflexion. Aber ich kann das natürlich im Lichte des Wort Gottes gut tun. Ich kann immer wieder mein Handeln überprüfen und auch selbstkritisch fragen, passe ich gerade meine Einstellung meinem Handeln an, weil dadurch die Dissonanz, so sagen die Dissonanztheoretiker, verringert wird? Oder liegt vielleicht mein Handeln falsch, meine Einstellung eigentlich ganz richtig und ich muss mein Handeln ändern? Das sind immer gute Fragen, die man sich selber stellen kann, wenn man so in die Selbstreflexion geht. Und das sind Themen, die Wirtschaft auch gerade entdeckt. Also einige Seminare haben jetzt ganz stark diesen Fokus Selbstreflexion, weil man auch erkannt hat, gerade bei Führungskräften, wer sich nicht selber führen kann, kann auch schlecht andere führen. Ich sehe, die Zeit ist fortgeschritten. Ich gehe so ein bisschen schneller voran zu meinem letzten Punkt. Wie können wir ein werteorientiertes Business prägen? Drei Punkte für Sie als Mensch und Mitarbeiter. Immer wieder die Frage zu stellen, bin ich getrieben oder berufen? Irgendwo hier hieß es ja hier im Seminarprospekt verankert oder berufen. Oder verankert oder getrieben, ja, so ist es richtig. Aber ich spreche natürlich auch gerne von der Berufung. Ja. Was ist wirklich Ihr Ruf oder bin ich getrieben? Nach wem richte ich eigentlich mein Handeln aus? Und da auch mal Stopp zu sagen, wenn man das Gefühl hat, man wird getrieben. Und das verschafft auch Eindruck und Authentizität. Bei uns hat sich im letzten Jahr eine Beraterin bekehrt. Wir haben also Christen und Nichtchristen in unserer Firma. Und Ich habe mit ihr gar nicht über Jesus gesprochen und ich glaube, auch andere haben das mal erwähnt, aber so große Gespräche gab es da gar nicht. Aber sie kam in eine Lebenskrise und hat sich eine Bibel bestellt und hat mir hinterher gesagt, sie hat sich eine Bibel bestellt, weil sie von ein paar von unseren Beratern wusste, dass sie die Bibel lesen. Also hat sie gedacht, das könnte ich dann auch mal ausprobieren, vielleicht finde ich da ja Halt. Und darüber hat sie Jesus gefunden. Also toll, wie auch Berufung spürbar ist, ohne dass man immer drüber spricht. Vertrauen leben. Vertrauen ist auch so ein Wort, was gerne gebraucht wird, schnell dahingesagt, schnell gefordert wird. Vertrauen ist ein kostbares Gut. Es wird mühsam aufgebaut und kann in einem Moment zerstört werden. Vertrauen wird übrigens durch zwei Faktoren gebildet. Der eine Faktor ist Integrität. Also auch hier hat es wieder was mit Identität zusammen zu tun, aber natürlich auch integres Verhalten. Ich tue, was ich sage, ich stimme mit mir überein, man kann sich auf mich verlassen. Und der andere Faktor ist Zutrauen. Natürlich wünschen wir uns, wenn wir uns in die Hände von Menschen begeben, dass sie auch Lösungen finden für die Probleme, dass der Unternehmer für das Unternehmen gut sorgt, wenn wir dort arbeiten und es nicht vor die Wand fährt. Und wenn wir das Gefühl haben, er kann das gut, dann entsteht Zutrauen und damit auch Vertrauen. Aber es sind beide Faktoren, die zusammenkommen. Auch hier können wir Christen Vorbild sein und uns immer wieder fragen, schenken wir anderen Vertrauen? Und wenn nicht, woran liegt das? Integrität oder Zutrauen? Aber auch selber das Vorleben, aber auch ehrlich miteinander umgehen. Selbstverantwortlich handeln. Es gibt ja dieses Sprichwort von Reinhard Sprenger in seinem ersten Buch, was er geschrieben hat, wo er Prinzip Selbstverantwortung heißt der Titel. Er hat gesagt, es gibt drei Handlungsprinzipien für jeden Menschen. Love it, change it or leave it. Wir Deutschen machen häufig was anderes. Wir jammern und bleiben. Und da wünsche ich uns als Christen vor allen Dingen mehr Mut, wirklich die Dinge auch anzunehmen, wenn sie nicht veränderbar sind. Und wenn wir sagen, wir können uns damit arrangieren und eine positive Haltung einzunehmen, sie zu verändern, wenn sie zu verändern sind und da auch Gestalter zu sein oder auch manchmal zu sagen, das ist hier nicht mehr meine Organisation oder nicht mehr meine Kirche oder was weiß ich, wo wir Probleme haben, ich muss es verlassen. Da mehr Mut. Und drei Punkte für Sie als Führungskraft Unternehmer. Ambidextrie ermöglichen. Was heißt Ambidextrie? Übersetzt Beidhändigkeit, ist auch so ein moderner Begriff. Also ich vermittle Ihnen hier ganz viel moderne Begriffe aus der Businesswelt. Ganz kurz dieses Vierfelder-Schema. Das Spannungsfeld zwischen Organisation und Person. Wo setze ich eigentlich die Leute wie ein und was fordere ich von ihnen? Und eine gesunde Organisation schafft es, dass Menschen, die eher Gestalter sind, in eine hohe Selbstorganisation zu bringen, also sie nicht eng zu kontrollieren, ihnen Freiraum zu geben, dass sie ihre Kreativität und Initiative ausleben können. Und andere Menschen, die lieber Sicherheit brauchen, Umsetzer sind, da eher in gesteuerten Prozessen einzusetzen. Die Erfahrung zeigt, dann sind beide glücklicher und die Organisation hat meistens auch beides zu bieten. Wir sind ja nicht nur in Organisation, dass wir nur forschen und neue Innovationen entwickeln, sondern wir brauchen ja auch die ganz normalen Routineprozesse wie Buchführung und Produktionsprozesse, die eingehalten werden müssen. Also nicht alles kann immer agil sein. Oder möchten Sie gerne in einem agil gebauten Flugzeug in den Urlaub fliegen? Meistens ja nicht. Aber wenn wir etwas von Menschen fordern, was im Sinne der Agilität sie überfordert, dann kann diese Überforderung eintreten. Und wenn wir Gestalter im Grunde immer einzwängen, dann werden sich Schattenaktivitäten entwickeln. Und das ist so der Rat, den ich immer Führungskräften gebe. Schauen Sie, wo Sie wen dann auch einsetzen. Mut, Muster zu brechen. Ich empfehle Ihnen mal, den Film Musterbrecher auf YouTube zu gucken. Ist kein christlicher Film, aber er zeigt Unternehmer, die den Mut haben, mal Dinge anders zu machen, aus Konventionen auszubrechen und die damit sehr erfolgreich sind. Das darf man nicht eins zu eins kopieren, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, wir Christen dürfen manchmal mehr Mut haben, auch Muster zu brechen. Und Einfluss zu nehmen, wirklich gestalten. Es gibt so drei Zwecke der Führung und die hat Jesus, finde ich, ganz vorbildlich vorgelebt. Das erste ist Vertrauen stärken und Konflikte reduzieren. Das ist eine Kernaufgabe von Führung. Wenn immer, wo Menschen zusammen sind und es keine Führung gibt, gibt es mit der Zeit mehr Konflikte und Führung sorgt dafür, dass Konflikte sich reduzieren, Vertrauen aufgebaut werden kann. Der zweite Punkt ist, dass alle einen Beitrag zum großen Ganzen leisten. Das ist ein hoher Anspruch für Führungskräfte. Und da muss man gerade, wenn man größere Einheiten führt, wachsam sein, leistet wirklich jeder einen Beitrag. Denn das vergiftet auf Dauer jedes Team, wenn Einzelne keinen Beitrag mehr leisten. Es muss nicht alles gleich sein. Wir Deutschen lieben ja immer die Gleichheit. Einer kann kleinen, der anderen großen, aber alle sollen einen Beitrag leisten. Und das Dritte ist, dass jeder persönlich wachsen kann. Dann wächst auch das Unternehmen, die Organisation. Und Jesus hat mit 12 Jüngern angefangen und daraus ist eine weltweite Bewegung geworden. Also jeder Einzelne wächst und dann kann er wieder Multiplikator für Wachstum sein. Und damit sichert er die Zukunft. In diesem Sinne, Next Business. Ich nehme noch zwei Zitate zum Abschluss. Thomas Sattelberger, der ehemalige Vorstand der Telekom, jetzt im Bundestag, vertritt sehr stark das Thema Werte und er sagt, die digitale Transformation ist ohne Werte wertlos. Und ich habe ja mit der Zukunft angefangen. Professor Ohlisch hat in einem Vortrag gesagt, die Zukunft hat nie mit Wissen zu tun, aber immer mit Überzeugung, Glaube und Hoffnung. Und ich habe natürlich das Bibelwort hier mitverwandt, deshalb habe ich das Zitat etwas verfälscht. Immer mit Überzeugung, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und ich denke, das ist das, was uns die Bibel da auch gut als Richtschnur gibt. Die Zukunft können wir nicht wissen und wir können immer nur spekulieren. Und irgendwann muss man auch fragen, ist die Energie sinnvoll eingesetzt, wenn wir uns da zu viel Gedanken machen. Aber Überzeugung, Glaube, Hoffnung, Liebe, das hilft uns im Hier und Jetzt, aber auch in dem, was kommt. In dem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit.